Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Montag, der 31. August und endlich sind wir zurück aus den hoffentlich für euch auch wahnsinnig erholsamen Sommerferien. Zu Ende gegangen sind auch die Festspiele in Salzburg und die Wagner-Festspiele in Bayreuth, die 150. Da haben wir ziemlich viel berichtet. Und Bayreuth kommt einfach nicht zur Ruhe, denn da geht es jetzt sofort weiter mit Bayreuth Barock, dem Festival für Barockmusik, das vor 7 Jahren vom Sänger und Regisseur Max Emanuel Cencic erfunden wurde. Das Festival dauert vom 4. bis zum 13. September. Aufgeführt wird eine ziemlich vergessene Oper von Georg Friedrich Händel aus den frühen Londoner Jahren, Floridante. Und über all das möchte ich jetzt reden mit Max Emanuel Cencic. Einen wunderschönen guten Tag.
Hallo.
Wie sieht es aus in Bayreuth? Die Nervosität steigt oder sagt man beim 7. Mal, ach komm, ich kenne das alles, easy going jetzt?
Ja, mittlerweile ist schon easy going. Im 7. Jahr, das verflixte 7. Jahr, ja. Ist an sich besser, als man sich denkt. Weil wir haben ein bisschen mehr Probenzeit auch gehabt jetzt im Sommer. Mhm. Und das hat allgemein ein bisschen mehr Entspannung gegeben dadurch. Und wir sind also gestern sehr gut durchgekommen. Und heute ist der zweite Akt dran, also das geht
sehr
gut.
Es geht voran. Sagen Sie, das ist ja auch eine Wahnsinnsidee eigentlich gewesen. Ich meine, ausgerechnet Bayreuth, normalerweise verbindet man das als Opernmensch erstmal mit Richard Wagner. Die Bayreuther Festspiele, die 150. sind zu Ende. Vor 7 Jahren haben Sie gesagt, nee, natürlich gibt es da auch noch dieses andere schnuckelige kleine Theater in Bayreuth, das eigentlich viel wichtiger und viel älter ist und das Barock prädestiniert ist. Wie war das eigentlich, als Sie nach Bayreuth gekommen sind? Sind Sie da mit offenen Armen empfangen worden oder war das ein großer Kampf, eine Heimat für Bayreuth Barock zu finden?
Ich war in Bayreuth schon Anfang 2000, als es hier das Festival Bayreuth Barock mit CK gegeben hat. Mhm. Und damals hat das ja die Stadt Bayreuth selbst organisiert, also das Kulturamt. Mhm. Und damals hat Bayreuth Barock diese La Fida Ninfa eingekauft. Und wir sind übers Wochenende nach Bayreuth gekommen und haben diese Oper hier aufgeführt. Und seitdem kenne ich ja das markgräfliche Opernhaus. Mhm. Nur dann war so, dass man das Opernhaus 10 Jahre lang zugemacht hat für Restaurierungen. Und bei der Eröffnung des markgräflichen Opernhauses 2018 wollte man im Eröffnungsjahr eine szenische Hasse-Oper zeigen. Mhm. Und ich hatte durch Zufall Siroe von Hasse sehr erfolgreich inszeniert bei den Festspielen in Athen, die ich noch am Lager hatte. Das war ein sehr großer Erfolg und darauf basierend kam ich ins Gespräch mit Herrn Dr. Lukas von Festival Musica und auch mit dem Kulturamt und Bürgermeister. Und eigentlich eine gute Idee, dieses Festival wieder also aufleben zu lassen. Ja?
Vor allem mit dem neuen Haus, oder? Also das ist ja, wenn so ein neues Haus renoviert da steht, ist es ja auch super, wenn das mit dem Thema bespielt wird, für das es eigentlich mal errichtet wurde.
Allemal. Und vor allem, man muss ja eines bedenken, zu dem Opernhaus im Redoutenhaus daneben hat man ja jetzt ein Theatermuseum gemacht, sehr aufwendig restauriert, ganz tolle Ausstellung mit vielen, vielen interessanten historischen Exponaten und die gesamte Theatergeschichte und Operngeschichte Bayreuths darstellt. Und das Opernhaus ist quasi ein Teil dieses Museums. Also, und das Opernhaus selbst ist natürlich schon etwas ganz was Besonderes, weil es ja eines der ganz wenigen Bibiener Opernhäuser ist, die noch existieren. Es ist komplett aus Holz. Und für die damalige Zeit auch recht groß. Ne? Also wenn man bedenkt zum Beispiel, dass das Versailles ja auch jetzt nicht wahnsinnig viel mehr Plätze hat als Bayreuth, dann muss man sich ja das vorstellen, dass das schon für die damalige Zeit, und Bayreuth war ja sehr klein, schon enorm ist. Ja? Und daher kam natürlich dann die Idee, wo ich gesagt habe, Leute, ihr müsst wieder dieses Festival auferstehen lassen. Das war eine tolle Idee. Man muss wirklich eine Reichweite, damit erzielen.
Irgendwie scheint das Barock in den letzten 10, 15 Jahren zurückgekommen zu sein und auch eine Lebendigkeit auszustrahlen, eine Spielfreude auszustrahlen. Und ich frage mich, woran liegt diese neue Begeisterung an der Barockoper gerade auch? Sie haben ein Thema auf der Agenda dieses Jahr: Chaos und Ordnung. Und wenn ich mir überlege, was diese Barockoper ist, mit der man ja relativ frei umgehen kann, die immer von diesen Extremen lebt, die diese großen Gefühle hat, die eigentlich auch diese Welt immer am hysterischen Ende sieht, ja, ist das etwas, was gerade jetzt in unsere verrückte Zeit genau reinpasst, dieses eklektizistische, diese freie Form, eben nicht diese Oper des 19. Jahrhunderts, die von der Partitur von der ersten Seite bis zur letzten gespielt werden muss, sondern diese spielerische Form, dieses eklektizistische, dieser Umgang, diese Freiheit in der Form, ist das etwas, was Barockoper vielleicht auch für uns gerade wieder ansprechend macht?
Das kann ich nicht sagen, aber was ich auf jeden Fall beobachte, ist, dass wir seit also 20 oder 30 Jahren eine sehr starke Aufstückelung des musikalischen Geschmacks haben. Ja? Also sagen wir mal so, ich vergleiche das ein bisschen mit der Popmusik. Vor 40 Jahren hieß es ja, es gibt Unterhaltungsmusik und es war einfach alles Unterhaltungsmusik. Und heute gibt es Hip-Hop, Reggae, World Music, Elektronik. Also selbst Unterhaltungsmusik ist momentan komplett in 100 verschiedene Genres aufgeteilt und jedes dieser Genres hat eine eigene Marketingstrategie, eine eigene Gruppierung an Leuten, die sich dafür interessieren. Also das ist nicht mehr so, keine Ahnung, Peter Alexander wollen jetzt alle hören, sondern,
Ja,
sondern,
nehmen wir
sondern,
Elvis.
ja, oder Elvis, ja, also diese absoluten Superstars, das gibt es einfach nicht einmal mehr in der Unterhaltungsmusik. Und das Gleiche findet man ja auch eigentlich in der klassischen Musik. Also in der klassischen Musik kommt es zu einer Frakturisierung in Richtung vielen Nischenrepertoires. Also das gilt genauso für zeitgenössische Musik, für Barockmusik, für experimentelle Musik. Und jede dieser verschiedenen Bewegungen hat eben halt so seine eingefleischte Fangemeinde, wo auch die Leute reisen. Und ich möchte noch dazu sagen, ist der heutige Trend auch, die Menschen sind viel mobiler heute zum Beispiel als vor 30 Jahren. Also man reist viel mehr. Und Leute möchten mit Reisen aber auch etwas erleben. Also es geht ja auch um Gefühlserlebnisse, um spezielle Momente. Und da
Das
punkten
machen Sie
natürlich.
übrigens auch mit Dinner, mit Brunches. Also
Genau.
Sie laden die Leute ja wirklich zu ganztägigen Erlebnistagen ein,
Genau.
eigentlich, ne?
Und das heißt, da können Festivals extrem gut punkten, weil sie eben diesen Moment, diesen speziellen Moment dem Reisenden anbieten können. Und in diesem Fall, speziell hier in Bayreuth, sagen wir, okay, das Thema ist Barockoper. Wir haben hier ein originales Opernhaus, das eines der schönsten der Welt ist, ein UNESCO-Weltkulturerbe. Es gibt hier ganz tolle Schlösser. Es gibt hier auch private Schlösser, wo wir kleinere Events organisieren, wo wir die Leute einladen, wo wir auch ein bisschen diese Idee von der gesellschaftlichen Begegnung pflegen möchten, damit die Menschen nicht das Gefühl haben, sie sind jetzt gekommen, sich eine Oper anschauen und dann war es das, sondern es soll auch eine gewisse Begegnung sein, auch zwischen Künstlern und Publikum und auch innerhalb des Publikums soll der Dialog angeregt werden. Und
Aber
das
was für eine
macht es
Community ist
speziell.
das? Die Wagnerianer kennen wir ja in Bayreuth, ja. Wer sind diese Bayreuth-Barock-Community? Sind die alle so Freaks wie Sie? Sind das alles so durchgeknallte Leute, wie auf der Bühne auch stehen? Was sind das für Leute? Sind das besonders lebensfreudige, besonders zickige? Wie würden Sie die einschätzen, Ihre Core-Publikum?
Also 80% unserer Besucher sind nicht aus Bayreuth. Also
Okay.
80% kommen
Das sagt ja
außerhalb.
erstmal noch nichts. Durchgeknallte Leute gibt es überall, ja?
Genau, aber wir bekommen sehr viele Besucher aus ganz Deutschland und dann vor allem auch international aus Italien, Frankreich, Asien, Amerika. Und das ist ein Publikum, das oft bestimmten Events nachreist. Also die schauen sich zum Beispiel ein Jahreskalender an und dann buchen sie ein Jahr im Voraus Osterfestspiele Bartoli, Bayreuth Barock oder Innsbruck Tage der alten Musik und die reisen sozusagen im Laufe des Jahres immer zu diesen verschiedenen Events, zum Beispiel Drottningholm in Schweden oder Versailles, die Opera Royale. Und weil eben Barockmusik nicht etwas Alltägliches ist, man kann es nicht jeden Tag an
Im
einem
Stadttheater
Opernhaus
sehen, ja.
hören. Und dann machen die sich halt einen Plan, wo sie halt jeden zweiten oder dritten Monat irgendwohin verreisen und sich die unterschiedlichsten Produktionen anschauen. Und es ist oft erstaunlich, wenn ich mit dem Publikum ins Gespräch komme, wenn sie mir dann erzählen, ja, da war ich dort und da habe ich das gehört und den habe ich entdeckt und dort habe ich das gehört und so. Und dann war ich bei den Telemann-Tagen und da war ich. Und also,
Ja.
es ist, die wissen manchmal
Also
mehr als
Dorffreaks,
ich,
ja.
ja, also.
Ich frage das auch, weil Sie haben jetzt gerade, ich glaube, in der TZ in München ein Interview gegeben, wo Sie auch gesagt haben, als Künstler muss man sozusagen, hat man, ich glaube, Julia Vara, die hat das als Erste gesagt, als Künstler hat man, macht man entweder Kunst oder man hat ein Leben. Ist das tatsächlich, und mit dem Barock scheint das sich ja immer besonders zu verbinden, muss man sozusagen exzentrisch und aufs Ganze gehen, immer in dieser Oper oder in der Kunst generell? Sind Sie jemand, der das Extrem auch sucht in der Musik, in der Kunst? Und sind Sie dann enttäuscht vom Leben, dass es da gar nicht so extrem manchmal ist? Leben Sie lieber in der Oper vielleicht als in der Wirklichkeit?
Nein, nein, nein. Ich glaube grundsätzlich, dass alles im Leben, wofür man kämpft oder wofür man glaubt, dass man kämpfen muss, hat einen Wert. Ja? Und egal, ob Sie jetzt Kunst machen oder irgendeinen normalen Job haben, es ist immer die Frage, was ist für Sie wichtiger? Was ist die Nummer eins? Was ist die Nummer zwei? Und viele Künstler, sei es jetzt Maler oder Komponisten oder Sänger oder so weiter, haben natürlich diesen Hang, ihre Arbeit an die erste Stelle zu setzen. Und das Wichtige eben oder ein sehr wichtiger Aspekt ist, wenn man Erfolg haben will in dem, was man macht, muss man halt eben die Dinge an erste Stelle setzen und eine gewisse Priorisierung machen. Ja? Und dann beginnen die Dinge sich auch dementsprechend zu entwickeln. Für mich ist daher immer. Meine Einstellung ist, ich diene der Kunst und der Musik. Also ich bin, und das bedeutet eben halt, dass für mich meine Arbeit schon an erster Stelle steht. Ja? Auch wenn
Sie
das
reden
jetzt,
auch über Verzicht und sowas. Ja,
ja,
aber
aber das
wofür
ist,
denn? Also was ist das Ergebnis davon? Also ich verstehe das natürlich, ja.
naja,
Also ich glaube, das machen wir alle, die leidenschaftlich sowas machen,
ich
ja. Aber
glaube,
was ist sozusagen der Lohn, den Sie dafür kriegen?
Glück. Weil das ist etwas, was glaube ich, in unserer Zeit nicht so ganz verstanden wird. Und zwar Leid und Glück sind miteinander verbunden. Ja? Man kann sie nicht trennen. Es ist halt nur so, dass natürlich in unserem christlichen Vorstellungen wir glauben, dass Glück eine Strafe ist und also, dass Schmerz eine Strafe ist und Glück ist etwas von Gott gegeben, aber das stimmt nicht, sondern man muss leiden, um Glück zu erleben. Also eine Frau muss ja auch leiden, um ein Kind zu bekommen. Ja? Und
Ein Marathonläufer muss 42 Kilometer leiden, bevor er im Ziel Glück hat, ja?
genau, und das ist sozusagen ein universelles Prinzip des Lebens, ja. Das kann man nicht auseinandernehmen. Das heißt, diese Idee, ich werde erfolgreich sein, aber ich möchte chillen, ist eben so ein bisschen das Problem unserer Zeit. Und dann sitzen all diese verwöhnten Jugendlichen und Menschen heute und sagen, ich habe alles im Leben, aber ich habe nicht genug Zeit und ich bin deprimiert und mein Job zopft mich an und so. Aber sie verstehen eigentlich nicht, dass wenn man sich gewissen Dinge nicht komplett gibt und manchmal auch die Zähne zusammenbeißt und ein bisschen leidet, dann ist tatsächlich Glück möglich. Ja? Und Glück und Leid ist nicht etwas, was man wirklich auseinandernehmen kann. Und Leid ist auch nicht unbedingt etwas Negatives, wenn es einer positiven Sache dient. Ne?
Es ist lustig, Christian Thielemann hat das in Bayreuth, ja, gesagt beim Parsifal, ja, sie müssen einfach 4 Stunden lang leiden, bevor dann irgendwann mal die Erlösung kommt, ja, und die wird dann umso schöner, ja. Das
Genau.
ist natürlich auch, ja, das kann ich mir vorstellen. Lassen Sie uns zum Schluss noch ganz kurz auf das Programm kommen. Sie sind ja ein Wiederbeleber oder Aufstöberer von Werken, die nicht oft gegeben werden. Dieses Mal ist es Händel. Floridante, wieso ausgerechnet diese Oper in diesem Jahr?
Floridante ist eine sehr seltene Händel-Oper. In dem Sinne, weil sie kaum wo zu sehen oder zu hören war, außer auf Aufnahmen, aber szenisch gar nicht, soweit ich weiß. Und wir haben eine Koproduktion mit den Händel-Festspielen in Karlsruhe. Und selbst Karlsruhe hat
Wo es das übrigens auch noch nicht gab, ne?
Ja, die haben das noch nie auf der Bühne gehabt, obwohl Karlsruhe wirklich ein sehr, sehr renommiertes und traditionsreiches Händel-Festival ist und die fast alle Händel-Oper schon auf der Bühne gehabt haben, aber eben Floridante nicht. Und das war natürlich schon dann auch der ausschlagende Punkt, wo wir gesagt haben, das ist es wirklich wert, dass man ein solches Stück auf die Bühne wieder bringt und den Leuten ja, präsentiert.
Das ist ja auch ein Stück, was wahnsinnig psychologisch ist. Ja, also Sie reden davon, also man sieht es nicht, und es steht auch nicht im Libretto, aber es geht tatsächlich bis zu Vergewaltigungsformen. Ja, also wird diese Hauptdarstellerin wird sozusagen wirklich missbraucht. Und das schon im Barock, in dieser Musik ist das hörbar. Auch da wieder. Ist das eine Oper, ja, wie gehen Sie damit um? Ist das eine Oper voller Leidenschaft? Ist das ein Extrem gewesen, was damals sehr mutig war? War die frühen Londoner Jahre, glaube ich, von Händel, in der die Oper entstanden ist, war das noch so eine Experimentierzeit? Wie würden Sie die einordnen, die Oper?
Händel ist jemand, der sich sehr stark mit der Frage auseinandergesetzt hat, was passiert innerhalb einer patriarchalen Gesellschaft, wenn der Mann, der die ganze Macht hat, also sexuelle Gewalt ausübt und wenn die Frau Nein sagt. Was entsteht dann? Und das ist sozusagen genau eine Frage, die Händel offensichtlich seine ganze Karriere lang beschäftigt hat. Weil wir dürfen eines nicht vergessen, Händel ist in einer Zeit der Aufklärung aufgewachsen, also in der frühen Aufklärung. Und er war ja in Rom damals im Kontakt mit der Arkadischen Akademie, die sich gerade mit sehr vielen sozialen und psychologischen auch Fragen auseinandergesetzt hat. Und der junge Händel hat damals eine sehr berühmte Kantate geschrieben, La Lucrezia. Und das ist ein Monolog von 15 Minuten, wo Lucrezia, nachdem sie von Tarquinius vergewaltigt wird, einen 15-minütigen wilden Monolog hält und am Schluss beschließt, sich umzubringen. Und das vertont alles Händel, der junge Händel. Und dann später findet man noch viele Werke von Händel, wo diese Thematik immer wieder zurückkehrt. Also Floridante, Rodelinda. Ezio, dann also Tamerlano und dann auch in späten Jahren in seinen Oratorien, zum Beispiel Susanna oder Theodora. Ja,
Ja,
ganz spät.
stimmt.
Also
Ja.
das ist ein ganzer Bogen, wo immer wieder diese Thematik kommt, sexuelle Gewalt und die Frau, die Nein sagt. Ja? Und das setzt Händel immer wieder neu in unterschiedliche dramatische Fassungen und theatralische Darstellungen, die für mich wie ein roter Faden dienen, wo ich sage, das ist jetzt nicht einfach nur ein Hirngespinst von Max Zenzic, weil es sich jetzt darauf aufgeilt, dass die Hauptdarstellerin da zweimal von ihrem Stiefvater vergewaltigt wird auf der Bühne, sondern weil das tatsächlich so im Text enthalten ist und auch von Händel gemeint ist. Ja.
Und in dem Sinne natürlich auch wahnsinnig modern ist, oder? Und wieder was mit unserer Zeit zu tun hat. Das, was ich eben gesagt habe, diese chaotische Zeit, dieser Versuch, unsere Gefühle überhaupt in die Welt geworfen sein zu ordnen. Nochmal, Sie haben diese Veranstaltung Chaos und Ordnung. Was ist denn diese Barockmusik? Kann die uns Ordnung bringen im Chaos?
Nein, das sicher nicht. Aber wofür ich meistens plädiere, ist, dass man die Leseart dieser Barockopern besser verstehen muss. Ja, ich finde, dass ein sehr, dass die Barockoper einen sehr starken, also viele Vorurteile herrschen gegenüber der Barockoper, aufgrund doch mangelnder Kenntnis und oberflächlicher Lesung der Leseart der Libretti. Das darf man so nicht sehen, weil viele Händel-Opern sind sehr moderne, dramatische Stücke, ja, die eigentlich auch soziale, politische und ökonomische Fragestellungen machen. Und in vielerlei Hinsicht, im Vergleich zur Oper des 19. Jahrhunderts sind diese Opern aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts sehr realistisch. Also wesentlich realistischer. Also ich habe zum Beispiel La Donna del Lago inszeniert und ich muss sagen, ich habe mir viel, viel mehr schwer getan, so etwas in Szene zu setzen, weil wenn Sie eine Szene haben mit 15 Minuten, wo einfach zwei Sätze ständig wiederholt werden, da fragen Sie sich dann irgendwann mal, was soll ich dann noch machen? Ja? Bei der Opera Seria ist es sehr einfach, weil sie haben diese ellenlangen Rezitative, die aber im Grunde genommen Theaterstücke sind, mit lebendigen Dialogen, die sie wirklich wie ein Theaterstück in Szene setzen können. Und die Arien dauern sowieso nur 3 bis 5 Minuten. Also die tun ja niemandem weh. Aber es ist wesentlich komplexer. Deswegen bewundere ich natürlich schon Regisseure wie Barry Kosky, die sich hinstellen und dann aus solchen Stücken also so wahre Zaubereien machen können. Also sowas bewundere ich total, weil also ich persönlich finde das viel schwieriger, als eine Barockoper zu inszenieren zum Beispiel.
Aber Sie sind im Barock und Sie sind bei Händel und wir haben die Chance, das zu sehen, vom 4. bis zum 13. September. Man
Genau.
kann pilgern, ja. Schließen Sie sich der Community an, der verrückten und durchgeknallten Barockleute, die sich dann alle da in Bayreuth finden. Vielen herzlichen Dank Ihnen, dass Sie uns mal so einen kleinen Einblick gegeben haben in Ihren
Danke.
Kosmos. Ich habe verstanden, die Welt ist chaotisch, wir können sie nicht ordnen. Wir können aber lernen, dass die Anstrengung und der Schmerz vielleicht zu Glück führen. Das ist doch immerhin was, oder?
Ja,
Vielen herzlichen Dank
allerdings.
dafür
Danke.
und wir sehen uns in Bayreuth.
Bis dann. Tschüss.
Das war ja der Podcast von Backstage Classical. Für tägliche News aus der Welt der klassischen Musik schaut doch einfach bei uns vorbei auf www.backstageclassical.com und wenn ihr Kommentare, Anregungen, Ideen oder auch Beschwerden habt, dann schreibt uns doch einfach unter redaktion@backstageclassical.com. Wir lesen das natürlich sehr genau und werden das auch in unsere Arbeit einbeziehen. Wenn ihr Lust habt und mehr hören wollt, dann abonniert diesen Podcast, denn dann hören wir uns schon bald wieder. Ich freue mich drauf. Macht's gut, haltet die Ohren steif.